wie schafft man es, dass man reich wird? Mein großes Ziel war immer, dass ich meine Kosten durch die Erträge meines Vermögens decken kann. Jetzt ist die Frage, wie geht das?
Herzlich willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld. Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen, alle, die live mit dabei sind, und auch an die herzlich willkommen, die es später vielleicht hören. Ihr kennt mich ja, also ich werde mich diesmal nicht vorstellen, sondern ich steige gleich ein mit einer Frage, die ich in den letzten Jahren extrem oft bekommen habe, nämlich: Wie macht man das? Ja, wie schafft man es, dass man Vermögen aufbaut? Wie schafft man es, dass man reich wird? Das ist immer so eine Frage, die, glaube ich, wirklich viele Leute beschäftigt ist. Wie werde ich reich? Alleine wenn du heute schaust, die Suchresultate auf Google zu diesem Thema, ja, mit den ganzen Unterbegriffen wie Online-Reichtum und Business aufbauen, reich werden und so weiter und so fort. Es ist, die Leute beschäftigt wirklich das Thema. Das Problem ist aber, dass, obwohl es da draußen so viele Gurus und Online-Coaches gibt, die meisten dir gar nicht sagen, wie es geht, weil sie es nicht wissen, weil sie es selber nicht erreicht haben. Und ich habe seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich wirklich intensiv mit dem Thema Geld und mit dem Thema Finanzen und auch mit dem Thema, wie wird man reich. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe extrem lange es nicht geschafft. Ich habe extrem lange gebraucht, um wirklich den Dreh herauszubekommen, weil es einfach viele Kleinigkeiten gibt, die uns fehlen. Ja. Gehen wir ein paar Punkte durch, die wir schon in den letzten Money Talks auch besprochen haben. Was machen die Superreichen anders? Ganz klar ist, die meisten von uns, die meisten Menschen da draußen, wenn wir Geld bekommen, sei das ein Gehalt, sei das Gewinn aus einer Firma, sei das Commission aus dem Sales oder was auch immer, wir nehmen das Geld und kaufen uns damit die schönen Dinge. Wir kaufen unser Auto, wir kaufen unser Haus, wir bezahlen den Urlaub, wir bezahlen all die Dinge, die wir sonst haben. Das, was die Reichen anders machen, und das macht einen riesen Unterschied, ist, sie nehmen das Geld und geben es nicht gleich aus, sondern sie sparen und investieren einmal. Und das ist schon einmal der erste Punkt. Wir brauchen heute gar nicht über mein Portfolio reden, wenn du nicht bereit bist, diesen Schritt zu gehen, weil dann bringt dir diese Information genau gar nichts. Es geht wirklich darum, dass du einmal die Basis schaffst, weil ohne der Basis, und das ist das, was ich meine, das ist das, worüber niemand da draußen redet. Jeder gibt dir Tipps, kauf die Aktie, investiere in die Krypto, mach das, mach das, mach das. Aber das kannst du alles knicken, wenn du die Basis nicht hast. Die Basis ist das Essentielle. Das heißt, du musst gehen mit deinem Geld und musst anfangen, davon was zu sparen, davon was wegzulegen. Und dann kannst du dir mit dem Geld, das übrig bleibt, oder mit den Erträgen deines Ersparten, mit den Erträgen deines Vermögens, dir die Dinge kaufen, die du haben möchtest. Und das war das, was immer mein Ziel war. Mein großes Ziel war immer, dass ich meine Kosten durch die Erträge meines Vermögens decken kann. Das heißt, mein Ziel war es, dass ich nicht Geld verdienen muss, dass ich nicht arbeiten gehen muss, um meine Kosten zu decken, sondern dass ich wirklich aus dem Ertrag von meinem Vermögen das machen kann. Okay? Jetzt ist die Frage, wie geht das? Oder fragen wir mal anders. Ist es leicht oder schwer, reich zu werden? Das ist eine sehr knifflige Frage. Ich würde es beantworten mit, und das mir bitte jetzt nicht übel nehmen, das ist auch nicht arrogant gemeint, ich glaube, es ist leicht, reich zu werden. Es ist nicht schwer. Warum glaube ich, dass es leicht ist? Ganz einfach, unter uns, weil es so viele Idioten geschafft haben. Und damit kann es nicht schwer sein. Das heißt aber nicht nur, weil es leicht ist, dass es auch einfach ist. Und das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die einen Unterschied machen. Du kannst eine Sache haben, die kann leicht sein. Und die kann aber trotzdem dich herausfordern und damit nicht einfach sein. Und das, was es braucht, um wirklich vermögend zu werden, ist Disziplin. Disziplin ist das Um und Auf. Und das fängt damit an, dass du wirklich einen Teil von dem, was du jeden Tag einnimmst oder jeden Monat einnimmst, auf die Seite legst. Und ich weiß, das habe ich schon so oft gesagt und ich sage es immer wieder und ich weiß, viele können es nicht hören, aber es ist so wichtig. Du wirst nur reich von dem, was du nicht ausgibst. Nur das Geld, das du nicht ausgibst, führt dich zu finanziellem Reichtum. Punkt. Ich sage das seit Jahren, die Leute hören es, aber sie setzen es nicht um. Noch einmal, du wirst nur von dem reich, von dem, was du nicht ausgibst. Aber jetzt ist die Frage, wie mache ich das vernünftig? Und mein Tipp ist oder mein Trick ist dabei, dass ich in dem Moment, wo ein Einkommen reinkommt, ich schon was davon auf die Seite lege. Das heißt, nicht darauf warten, okay, wenn was übrig bleibt, weil sonst bleibt nichts über. Du wirst es jeden Monat schaffen, dein ganzes Geld durchzubringen. Warum weiß ich das? Weil es 99% der Bevölkerung macht. 99% der Bevölkerung schafft es, jeden Monat die ganze Kohle rauszublasen. Und wundern sich dann, wenn in ihrem Leben nichts passiert und wenn sie nicht weiterkommen. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist, du musst, wenn das Geld reinkommt, du musst was auf die Seite legen. Meine Empfehlung, 10%. Jetzt sagst du vielleicht 10%, das geht gar nicht. Dann musst du deine Kosten reduzieren. Ganz einfach, du hast immer zwei Wege. Entweder du reduzierst die Kosten oder du erhöhst die Einnahmen. Okay? 10% von dem, was reinkommt, auf die Seite legen. Wird man davon reich? Nein. Aber es ist der erste Schritt. Die Frage ist jetzt, wie werde ich reich? Und die Antwort ist ganz einfach. Von jedem Bonus, den du bekommst, von jeder Gehaltserhöhung, von jedem Extra, das kommt, nimmst du 50% und legst es auf die Seite. Also machen wir ein kurzes Rechenbeispiel. Jemand fängt an zu arbeiten, hat seinen ersten Job, verdient dort 1.500 Euro netto, sagen wir. Dann nimmt er von seinen 1.500 Euro 150 Euro, 10% und legt das auf die Seite. Das sind im Jahr wie viel? 1.800. Davon wirst du nicht reich. Unmöglich. Davon wirst du, es ist unmöglich, von diesen 1.800 im Jahr Millionär zu werden. Also möglich ist es schon, aber da musst du halt richtig, richtig alt werden. Ja? Der nächste Schritt ist, dass du jetzt von jeder Sonderzahlung, egal was das ist, ob das ein Bonus ist, ob das dein Urlaubsgeld ist, ob das dein Weihnachtsgeld ist, ob das eine Gehaltserhöhung ist, nimmst du 50% und legst es dazu. Okay? Das heißt, nehmen wir an, diese Person, 1.500 Euro im Monat, legt immer 10%, 150 auf die Seite, kriegt nach 2 Jahren eine Gehaltserhöhung auf 1.800 Euro. Und jetzt kommt's. Von den 300 Euro, die jetzt mehr sind, legst du 50% auf die Seite. Und auf einmal legst du nicht mehr 150% auf die, legst nicht mehr 150 Euro auf die Seite, sondern auf einmal legst du 300 Euro auf die Seite. Und 300 zu 1.800, die du jetzt Gehalt hast, ist wesentlich mehr als 10%. Und das sind die Steps. 5 Jahre später wechselst du einen Job, bekommst ein besseres Angebot, verdienst 2.500. Jetzt hast du 700 Euro mehr als bisher, nimmst 350 und legst sie zu den 300, die du vorher gespart hast. Auf einmal sparst du 650 und so geht das weiter. Dann kommst du irgendwann einmal in den Genuss eines Bonus von 20.000 Euro. Dann nimmst du 10.000 davon und legst es auf die Seite. Und das ist der Weg, wie du Reichtum aufbaust. Ganz, ganz wichtig. Anders habe ich es nicht gesehen. Ja, klar, oh ja, es gibt noch 2 Wege. Also es gibt insgesamt 3 Wege, reich zu werden. Weg Nummer 1 ist, du heiratest reich. Wenn du eine Frau bist und gut ausschaust, dann beeil dich, weil je älter du wirst, umso schwerer wird es. Okay? Als Mann, ich kenne mehr Frauen, die reich geheiratet haben, als Männer. Woran liegt das? Keine Ahnung. Ja, ist einfach so. Wenn du das Glück hast, dass du attraktiver bist als ich, was schwer ist, und du bist jung, dann warte, bis du älter bist, weil wir Männer, wir werden attraktiver, wenn wir älter werden. Ja? Nicht falsch verstehen, liebe Frauen, aber es ist echt so, oder? Ganz ehrlich, die meisten Frauen finden einen Richard Gere attraktiv. Ja? Es gibt kaum Männer, die jetzt eine Frau mit 60 plus attraktiv finden. Ja? Oh ja, die 90 sind, aber ansonsten eher nicht. Ja? Nehmt mir das nicht übel, ja, ich bin einfach so, ja, take it or leave it. Wenn da das jetzt schon zu viel ist, dann raus mit dir, okay? Mir ist es egal. So, also, wichtig ist, also Punkt 1, reich heiraten. Punkt 2, erben. Jetzt kenne ich deine Situation nicht, ich weiß nicht, ob du irgendwo einen Onkel in Amerika hast, der Millionär ist, dann ist das auch ein guter Weg. Aber ich weiß, die meisten von uns haben diese 2 Dinge nicht und deswegen ist der 3. Punkt wichtig, nämlich sparen und investieren. Und zum Sparen noch einmal, da gehört Disziplin dazu. Wenn wir jetzt sparen, wenn wir das wirklich durchziehen, was sind dann die nächsten Steps? Wie investieren wir? Wir haben das schon die letzten Male darüber geredet. Es gibt auf der einen Seite gibt's die Klassiker. Die Klassiker, Sparbuch, Bausparer, Anleihen, Lebensversicherungen. Und dann gibt es die Exoten. Die Exoten, da gehören dazu Immobilien, Beteiligungen und Aktien, Rohstoffe, Währungen, da gehören jetzt auch Kryptos dazu. Okay? So, Preisfrage, wo sind die meisten Menschen investiert? Bei den Klassikern oder bei den Exoten? Und wo sind im Gegenzug die meisten Superreichen investiert? Klassiker oder Exoten? Und die Antwort ist ganz klar. Die meisten Leute da draußen, die Masse, sind bei den Klassikern. Die haben ein Sparbuch, die haben Bausparer, die haben Anleihen, die haben Lebensversicherungen. Heißt das, dass die Reichen das nicht haben? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich habe auch ein Sparbuch. Schau her. Ich habe es heute extra wieder rausgeholt. Da, mein Sparbuch von der Bank Austria, einer der größten Banken. Und da sammle ich immer meine Fünfer. Meine Fünfer gebe ich nie aus. Die kommen da immer ins Sparbuch hinein. Ja, das wird gespart. Also auch reiche Leute haben ein Sparbuch, aber sie haben auch andere Investments. Sparbuch ist für mich, ich sage immer Spaßbuch dazu. Ja, da kommt Spaßgeld drauf. Aber das ist für mich kein Investment. Bausparer ist für mich der absolute Schwachsinn. Auch wenn die Leute dir erklären wollen, dass die Bausparfinanzierung so super ist. Für mich ist ein Bausparer Geldvernichtungsmaschine. Okay? Anleihen sowieso. Wenn du heute Anleihen kaufst, bekommst du so viel Zinsen. Gar nichts. Und Lebensversicherungen, wo investieren Lebensversicherungen? Die müssen großteils mündelsicher investieren. Das heißt, auch da gibt es keine Zinsen, da gibt es keinen Ertrag. Reiche Menschen sind auf alle Fälle auf der Seite der Exoten. Dort haben sie das meiste Geld investiert. Wenn du schaust, die meisten erfolgreichen Menschen, die Geld haben, besitzen Immobilien. Das kann auf der einen Seite sein die eigene Immobilie, in der man wohnt, aber vor allem Immobilien, die vermietet sind, wo man Erträge hat. Reiche Leute haben Aktien, haben Beteiligungen. Ja? Also ganz klar, reiche Leute sind immer bei den Exoten. Reiche Leute handeln auch mit Rohstoffen und Währungen. Ja? Warum? Weil da einfach extrem hohe Ertragschancen sind. Und jetzt solltest du spätestens jetzt, wenn das für dich neu ist, solltest du anfangen mitzuschreiben. Okay? So, heute lasse ich die Hosen runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse sie jetzt runter, Moment. Okay, jetzt sitze ich ohne Hose da. Zeige ich euch nicht, wie das ausschaut, aber wir schauen uns jetzt an mein Portfolio. Warum? Ist mein Portfolio so cool? Ist das so super? Ha! Ich habe heute den Tag damit verbracht, Vorstandssitzungen zu haben. Ich habe den Tag damit verbracht, mit meinen Steuerberatern, mit meinem CFO zu sprechen, um das Ganze zusammenzustellen. Und ich bin drauf gekommen, oh Gott, ich mache mir da ja viel zu wenig Gedanken, ja, weil für mich ist das ja normal, was ich mache. Aber ich bin drauf gekommen, ich würde, glaube ich, mein Portfolio niemandem empfehlen. Das ist jetzt natürlich krass, wenn ich das sage, aber ich werde im Laufe der nächsten 20, 25 Minuten genau sagen, warum ich es niemandem empfehlen würde, warum es aber für mich und meine Situation perfekt passt. Ganz wichtig, ich mache keine Anlageberatung, ich gebe keine Empfehlungen ab. Ich habe Freunde, mit denen treffe ich mich, wir reden über Aktien, wir tauschen aus, aber ich würde nie zu einem Freund sagen, kauf das oder kauf das oder kauf das. Und das wissen meine Freunde. Ich sage immer eines dazu, wenn du das machst, dann ist es auf eigene Gefahr. Ich erzähle ihm, was ich mache, sie erzählen mir, was sie machen und wir tauschen uns aus. Das, was super daran ist, ist, wenn du solche Freunde hast, wenn du so einen Austausch hast, du kommst dann viel mehr Informationen, weil ich habe gar nicht die Zeit, mich ständig um alles zu kümmern. Aber jetzt habe ich zum Beispiel Freunde, die geben mir eine Empfehlung. Ich schaue da kurz rein, ob das grundsätzlich für mich passt. Und dann, nachdem ich meinen Freunden vertraue und er weiß, die haben die gleichen Ziele, gehe ich dem nach. Ich würde das aber nicht jetzt jedem empfehlen. Ich würde auch niemandem empfehlen, auf Empfehlungen zu hören. Ja? Also es ist das, was wir heute besprechen, ein bisschen weird, ja? Weil es irgendwie wirklich ein bisschen crazy ist. Okay, aber schauen wir uns an. Ich habe in meinem Portfolio grundsätzlich vier Asset-Kategorien oder vier Assets drinnen. Ich habe auf der einen Seite Kryptos, okay? Das ist auch die Hauptposition bei mir. Meine Hauptposition sind Kryptowährungen. Dann habe ich Beteiligungen und Aktien. Das sind vor allem die größten Brocken hier, sind die Beteiligungen an meinen eigenen Unternehmen. Dann habe ich ein bisschen was an Edelmetallen. Und einen kleinen Teil auch in Immobilien. Und das Ganze schaut dann so aus. Ich habe 70%, also um genau zu sein, 69% habe ich in Kryptos. Ich habe jeweils 2% in Edelmetalle und in Immobilien investiert. Und ich habe den Rest in Aktien und Beteiligungen. Ja, sind also irgendwo da 27%, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Okay, 27% habe ich in Aktien und Beteiligungen. So, warum würde ich das niemandem empfehlen? Habe ich ja vorher gesagt. weil das einfach ein Wahnsinn ist. Das ist so risikobehaftet, mein Portfolio. Aber nochmal, für mich hat es funktioniert. Mich hat das Portfolio dorthin gebracht, wo ich heute bin. Ja? Wo das ist, na, kann die Miete ist bezahlt, sagen wir so. Ja? Aber mir geht es finanziell sehr, sehr gut. Und ich habe halt von Anfang an immer sehr viel Risiko genommen. Warum? Weil ich ein Stehaufmännchen bin. Aber ich weiß, dass viele da draußen nicht so sind. Ich weiß, dass für viele, wenn die mal 10%, 20% Minus haben im Portfolio, dann bekommen die irgendwie ein bisschen die Panik. Bei mir ist das nicht so. Für mich ist, wie soll ich sagen, wenn mein Geld morgen weg ist, wenn morgen wirklich alles weg ist, dann fange ich nochmal an. Okay? Ich bin jetzt 44, ich habe da noch ein paar Jahre vor mir. Ich will es nicht unbedingt, ja. Also, ich finde es angenehm, so wie es ist, ja, aber wenn es ist, fange ich morgen nochmal an. So, grundsätzlich, wenn man sich jetzt ein Portfolio zusammenstellt, wonach geht man da? Was sind so die Kriterien, nach denen man bewertet? Und da nehme ich jetzt sehr, sehr allgemeine Dinge her, und zwar nehme ich da den globalen Industrieklassenstandard. Und zwar ist das entwickelt von MSCI und S&P Dow Jones, okay? Die haben sich zusammengetan. MSCI ist, die haben, und S&P und Dow Jones, das sind so die größten Indizes, die es gibt, die größten Aktienindizes, und die haben auch andere Indizes. Ja. S&P 500 sicher schon gehört in den letzten Wochen, Tesla, boom, ist aufgestiegen in den S&P 500. Okay, und dieser Klassifizierungsstandard ist interessant, weil du jedes Investment, und zwar wirklich jedes Investment, und ich rede jetzt von Investment, Sparbuch ist kein Investment, okay? Jedes Investment kannst du hier in eine Kategorie schmeißen. Schauen wir uns das kurz an, was gehört da alles dazu? Also, da gehört einmal der Energiesektor dazu. Was gibt es bei Energie alles? Bei Energie, ich kann mich bei einer Firma beteiligen, ich kann aber auch genauso Öl handeln, auch das ist Energie. Ich kann Gas handeln, ich kann selbst Strom handeln, ja? Das heißt, hier sind wir im Energiesektor. Nächstes, Grundstoffe. Was fällt unter Grundstoffe? Grundstoffe fällt alles, was ich für in irgendeiner Form zur Verarbeitung in der Industrie brauche. Da fallen auch Edelmetalle hinein. Auch Edelmetalle sind zum Beispiel Grundstoffe. Dann haben wir allgemein die Industrie. In der Industrie, klar, ist jedem klar, alles, was Industrie ist. Wichtig, ich kann in jeder dieser Kategorien, wir haben insgesamt 11 Kategorien, ich kann in jeder Kategorie dann noch weiter hinunterbrechen. Das heißt, ich kann selbst jede Aktie ganz genau zuordnen, wo die hingehört. Dann haben wir zyklischer Konsum. Was ist zyklischer Konsum? Ich nehme das nächste auch gleich dazu, um den Unterschied zu erklären. Es gibt einen zyklischen Konsum und es gibt einen nicht zyklischen Konsum. Ein nicht zyklischer Konsum sind die Dinge, die wir ständig kaufen. Und ein zyklischer Konsum sind Dinge, die wir immer wieder mal kaufen, wo es einen gewissen Zyklus gibt. Ja? Also Lebensmittel zum Beispiel sind nicht zyklisch. Ein Auto ist ein zyklischer Konsum, okay? Weil da gibt es immer einen Zyklus. Wenn das Auto kaputt ist, wenn das Auto nicht mehr fährt, dann kaufe ich ein neues. Und da habe ich einen Zyklus. Jetzt könnte ich sagen, ja, aber bei Lebensmitteln, wenn der Kühlschrank leer ist, dann muss ich auch wieder einkaufen. Stimmt, aber es ist trotzdem nicht zyklisch. Ja? Klopapier ist auch grundsätzlich nicht zyklisch, wird aber zum zyklischen Konsum gut, wenn eine Pandemie ist. Das haben wir auch gesehen. Okay? Seife, wenn ich die aufgebraucht habe, muss ich zwar neu kaufen, ist aber trotzdem nicht zyklisch, sondern ist nicht zyklisch. Okay? So, nächstes ist alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Das kann jetzt sein, Beteiligung an einem Pharmazieunternehmen. Das kann sein, dass du ein Business hast, wo es um Heilkräuter geht oder solche Dinge. Ja, alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Es kann sein, dass dein Business ist, dass du medizinische Geräte verkaufst. Ja, whatever. Alles, was mit Gesundheit dazukommt, gehört dazu. Dann, nächster Sektor, Finanzen. Finanzen, auch das ist sehr, sehr weitläufig. Da fallen Versicherungen rein, da fallen Banken hinein und all diese Dinge. Da fallen Pensionskassen hinein und. Alles, was mit Finanzen zu tun hat, mit Geld, mit dem Geldmarkt, fällt hier hinein. Dann haben wir meine Lieblingsindustrie, Technologie. Technologie, was gehört da jetzt alles dazu? Alles, was prinzipiell mit Hardware und Software zu tun hat. Und wenn du mich fragst, fällt da auch ein Unternehmen wie Tesla hinein zum Beispiel. Für mich ist Tesla, würde ich jetzt nicht in zyklischer Konsum, obwohl die Autos bauen, nein, ich würde sagen, es ist eine Softwarefirma, weil deren USP ist nicht das Auto, das sie verkaufen, sondern die Software ist das, was sie in Wahrheit verkaufen. Deswegen würde ich jetzt sagen, Tesla ist Technologie. Jemand anderer würde vielleicht eher sagen, nee, für mich ist Tesla zyklischer Konsum. Und jetzt könnten super Diskussionen entstehen, ja, aber wie gesagt, für mich ist es ein Technologieunternehmen. Was ist Amazon? Amazon, Riesenmarktplatz, ja. Viele zyklische, nicht zyklische Produkte auf diesem Marktplatz, haben wir eine der größten Supermarktketten in Amerika, haben eigene Washington Post gehört zu ihnen. Wo fallen die hinein? Die würde ich jetzt gar nicht kategorisieren, die würde ich jetzt eher als Mischkonzern bezeichnen. Ja? Also nur um euch ein paar Beispiele zu geben. Dann haben wir Kommunikation. Kommunikation, ganz klar, gehört das Handy dazu, da gehört alles, was mit Internet zu tun hat, dazu, da gehört 5G dazu, da gehören viele Dinge dazu. Ja? Da gehört auch unter anderem Entertainment dazu. Ja? Auch das haben wir ja in der Kommunikationsindustrie. Ja? Also Spiele, Computerspiele zum Beispiel oder Netflix, Kommunikation oder Technologie, da könnten wir jetzt wieder streiten. Ja? Also wir sehen schon, viele, viele Dinge da draußen würden eventuell sogar in mehr als eine Kategorie hineinfallen. Dann haben wir alles, was mit Versorgung zu tun hat. Versorgung, da gehört jetzt teilweise auch Energie dazu, da gehören auch teilweise Grundstoffe dazu. Also wir sehen hier, es kommt hier doch ein bisschen zu einer Vermischung von diesen ganzen Industrien auch. Und zuletzt haben wir dann noch Immobilien. Das ist, glaube ich, klar. Immobilien ist alles, was irgendwie aus Ziegel, Gas, Stahl oder sonstigem ist. Ja? All das ist irgendwie Immobilien. Alles, worin wir wohnen können, alles, worin wir arbeiten können, ja? Immobilien ist, glaube ich, relativ klar. Das sind die großen Kategorien und jetzt geht es darum, für sich selbst herauszufinden, wie sollte ich investieren, was ist das, womit ich mich wohlfühle. Und noch einmal, mein Portfolio, für mich super, aber ich würde es niemandem empfehlen. Gibt es trotzdem Leute, die es machen? Keine Ahnung. Aber noch einmal, wenn du es machst, eigene Gefahr, okay? Was jetzt noch beim Klassifizierungsstandard meiner Meinung nach eine wichtige Rolle spielt, ist ein Börsenzyklus. Warum? Weil wir an der Börse gibt es einen gewissen Zyklus, in dem Aktien sich entwickeln oder Wertpapiere sich entwickeln oder sich die gesamte Wirtschaft entwickelt. Wenn wir zum Beispiel, momentan haben wir eine boomende Industrie. Wir sehen das daran, dass gerade Technologieunternehmen extrem viel Profit machen. Ja, wenn wir uns anschauen, den S&P 500, das ist der Index aus den 500 größten Unternehmen in den USA, dann werden wir sehen, dass die Firmen, die höchsten Gewinne in den letzten anderthalb Jahren ungefähr gemacht haben, Technologieunternehmen sind. Und das deutet immer darauf hin, dass wir momentan gerade in einem boomenden Markt sind. Ja? Boomend, weil hier einfach Technologie ist. Grundstoffe zum Beispiel sind in einem boomenden Markt eher weniger interessant. Ja? Eher weniger. Industrie ist auch in einem boomenden Markt eher weniger interessant. Das sind dann wiederum Dinge, die, wenn es eine Flaute gibt, wenn es unten ist, wenn der Markt unten ist, dann werden Grundstoffe extrem interessant. Okay? Da gibt es einen eigenen Börsenzyklus. Auch das wäre, glaube ich, vielleicht einmal ein Money Talk wert, weil darüber könnte man alleine 3 Stunden reden und ich glaube, da kann man auch extrem viel mitnehmen. Vielleicht ist das, weil ich bin noch nicht sicher, was das Thema für nächstes Mal ist, aber vielleicht könnte das ein Thema sein fürs nächste Mal. Okay, also, noch einmal, ich habe fast 70% in Kryptos. Ich habe 2% in Immobilien und 2% in Edelmetallen und den Rest in Aktien und Beteiligungen. Wenn ich jetzt meine Aktien und meine Beteiligungen anschaue, dann sind meine größten Positionen natürlich die eigenen Unternehmen, ja, weil dort einfach das meiste Geld hineingeflossen ist. Dort ist auch die meiste meiner Arbeitszeit hineingeflossen und dort habe ich auch den höchsten Wertbestand. Aber abgesehen davon, und das ist jetzt das Spannende, welche Aktien habe ich sonst noch? Ich bin, für die, die mich kennen, die wissen, ich bin ein extremer Aktienfan. Ich war immer ein extremer Aktienfan. Ich habe im Schulalter schon, wirklich, wie ich in der Schule war, ich konnte keine Aktien kaufen. Ich habe das am Papier, habe ich Aktien gekauft. Ja, das gab es dann als Börsenspiel, hieß es dann früher. Kam aber erst später. Davor habe ich schon auf ein Blatt Papier das gemacht. So, was sind meine größten Aktienpositionen? Trommelwirbel. Nummer 1 Von den börsennotierten Aktien, meine größte Position mit 15%, MicroStrategy. Warum? Was macht MicroStrategy? MicroStrategy ist ein IT-Unternehmen, das sich in Wahrheit im Jahr 2020 in ein Bitcoin-Unternehmen entwickelt hat. Und das ist genau für mich einer der Gründe, warum ich hier investiert bin. Und eigentlich war die Position gar nicht so groß im Portfolio, aber MicroStrategy ist bei mir um heutiges Datum 80% gewachsen und damit ist die Position einfach sehr, sehr groß geworden und damit ist 15% ist MicroStrategy. Ich glaube einfach, dass, also für mich, wenn ich Investments mache, gibt es mehrere Faktoren, die für mich wichtig sind. Für mich ist einmal ganz ein wichtiger Faktor, macht das Business überhaupt dann Sinn? Weil wenn das Business keinen Sinn macht, dann werde ich dort nicht investieren. Ein weiterer Punkt, den ich mir immer gerne anschaue, ist, wer ist das Management? Wer sind die Leute, die dahinter stehen? Und da hat MicroStrategy natürlich mit Michael Saylor einen extrem ambitionierten und visionären CEO. Und ich glaube, dass es einfach in einem Technologieunternehmen sehr, sehr wichtig ist, dass du einen CEO hast, der wirklich mit einer großen Vision nach vorgeht. Und deswegen habe ich MicroStrategy gewählt, weil ich hier einfach für die Zukunft extrem viel Positives sehe, was natürlich sehr, sehr viel mit dem Bitcoin zu tun hat. Und nicht vergessen, fast 70% meiner Assets sind Kryptowährungen. Okay, gut. Dann zweitgrößte Position, die hier, Fuse. Fuse ist Fuse Acquisition, die habe ich erst letztens gekauft. Fuse Acquisition bereitet jetzt den Börsengang von BlockFi vor. BlockFi ist auch wiederum ein Kryptounternehmen, wenn du Bitcoins hast, kannst du die dort hinlegen und bekommst dann Zinsen. Die zahlen irgendwie so 3-4% Zinsen im Jahr. Und ich glaube, dass es ein großer Markt wird, weil natürlich viele Unternehmen jetzt auch, wir haben gesehen, viele börsennotierte Unternehmen haben Bitcoins und Co. gekauft. Und deswegen glaube ich einfach, dass ein Unternehmen wie BlockFi damit am Börsengang extrem interessant wird. Und deswegen habe ich diese Aktie gekauft. Habe ich jetzt ungefähr 9% meines Portfolios da drinnen. Nächste ist Ride. Ride ist Lordstown Motors. Also ich habe hier immer das Aktienkürzel, mit dem man das findet. Ja? Lordstown Motors. Lordstown Motors habe ich vor ungefähr 3 Monaten kennengelernt. Von einem Bekannten von mir, der da ganz, ganz fett eingestiegen ist. Und zwar Lordstown Motors baut einen Elektro-Truck. Bei uns sagt man Pickup. Ja, ein Elektro-Pickup. Der wird kosten ungefähr $35.000 und die haben, ich glaube, 50.000 Vorbestellungen im vierten Quartal bekommen letztes Jahr. Und deswegen war das war für mich so irgendwie ein Ding und es hat sich schon angekündigt, dass die eine riesen Fusion machen mit Camping World. Camping World ist der größte Camping-Ausstatter in Amerika. Die haben keine Ahnung, wie viele hunderte Stores. Und für mich war klar, aufgrund der Empfehlung von der Person, die ich die Empfehlung bekommen habe, war für mich klar, Camping World wird da mitspielen und damit war für mich klar, dass das eine extrem interessante Aktie ist. Auch die ist mal jetzt in den paar Monaten, die ich sie habe, um ungefähr 30% gestiegen. Die viertgrößte Position ist was mit Technik überhaupt nichts zu tun hat, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, Kosmetikunternehmen / Pharma. Die habe ich schon relativ lange eigentlich auf der Liste gehabt und auch relativ lang schon im Portfolio, weil das jetzt das typische nicht-zyklische Unternehmen, also nicht-zyklische Konsumgüter / Pharma. Und obwohl ich kein großartiger Pharma-Fan bin, ich glaube einfach, dass das hier extrem viel Potenzial liegt. Auch Johnson & Johnson zum Beispiel wird mit dieser ganzen Covid-Geschichte, ja auch die haben einen Impfstoff, ich glaube, die haben auch so wie AstraZeneca einen One-Shot-Impfstoff und ich glaube, dass das großes Potenzial hat, weil die ähnlich wie AstraZeneca, wo ich auch ein bisschen investiert bin, die gerade Impfstoffe machen für ärmere Länder und ich glaube, dass das Sinn macht. Nächste Position und ich glaube, die zwei haben heute getauscht, Johnson & Johnson mit der nächsten. Die nächste ist Big C, Big Commerce. BigCommerce ist neben Shopify der zweitgrößte Anbieter von Online-Stores. Und wir wissen, dass dieser Markt extrem explodiert ist in den letzten Monaten und der wird noch weiter explodieren. Und Big C hat heute bis vor einer Stunde 15%, knapp 15% ins Plus gegangen. Deswegen schätze ich, dass die jetzt vom Ranking her bei mir mit Johnson & Johnson Platz gewechselt haben. Warum habe ich BXC und nicht Shopify? Ganz einfach aus dem gleichen Grund, warum ich Ride habe und nicht Tesla. Du wirst bei mir keine Tesla-Aktie finden. Warum? Weil Tesla für mich vollkommen überbewertet ist. Und selbst Michael Burry habe ich heute von einem guten Freund gehört, der jetzt auch im Call mit dabei ist. Michael Burry hat Tesla geschortet. Ja, Michael Burry, für all diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der Typ aus dem Film The Big Short. Ja? The Big Short, die Story von diesem Immobiliencrash, wo er da so viel Kohle gemacht hat, die basiert auf seiner Geschichte. Und deswegen habe ich Ride und deswegen habe ich auch BXC, weil ich nicht immer den Marktführer haben muss, sondern ich viel mehr Potenzial sehe mit Firmen, die in diesen Industrien sind und viel, viel mehr Potenzial haben. Weil Tesla hat für mich wenig Potenzial. Tesla hat jetzt, weiß nicht, eine Marktkapitalisierung von viel zu viel, meiner Meinung nach. Und da sehe ich bei BXC bei Ride zum Beispiel mehr Potenzial. Genauso mit Shopify. Shopify ist für mich schon zu groß. Deswegen gehe ich da nicht mehr rein, da habe ich bei BXC mehr Potenzial. Nächster, Givaudan. Was machen die? Die machen Duftstoffe. Ist eine Schweizer Firma. Ich mag Schweizer Firmen sehr. Ich habe mehrere Schweizer Firmen im Portfolio, weil die Schweizer, wenn man sich anschaut, wenn du dir die Charts anschaust von den Schweizer Unternehmen im Jahr 2020, dann wirst du sehen, dass da wirklich wenige Firmen großartig nach unten gegangen sind. Und die nach unten gegangen sind, sind alle wieder nach oben. Givaudan ist jetzt ein Unternehmen, wie gesagt, die machen Duftstoffe. Was sind Duftstoffe? Alles, was irgendwo mit Duft zu tun hat. Ja? Egal, ob das jetzt ein Duft zu Hause ist. Also die sind jetzt keine großartige Parfümfirma, obwohl sie in dem Markt auch mitspielen. Aber die haben halt alles, was mit Duft zu tun hat. In der Industrie und so weiter. Geschmacksstoffe und so weiter. Alles, was damit zu tun hat, Givaudan. Warum die? Ganz einfach, stabiles Unternehmen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite riskante Positionen wie Fuse, MicroStrategies und so weiter, aber auf der anderen Seite auch sichere Positionen von Unternehmen, die eigentlich, wenn man es genau nimmt, extrem langweilig sind. Und da gehört für mich Givaudan dazu. Wie gesagt, Schweizer Unternehmen in der französischen Schweiz, für mich was Langweiliges, Fades auf gut Wienerisch, aber das ist halt sehr, sehr stabil. Dann haben wir Medtronic. Medtronic ist eine Firma, die Gesundheitsprodukte produziert. Auch das eine extrem langweilige Industrie eigentlich, aber auch das sehr, sehr stabil. Also wir kommen jetzt zu so ein paar stabilen Unternehmen, wo es einfach darum geht, die zahlen zum Beispiel gute Dividende. Die mich kennen, wissen, ich mag Unternehmen, die Dividenden bezahlen. Technologieunternehmen zahlen kaum Dividende, wenn überhaupt. Ja, also MicroStrategy zahlt keine Dividende, Fuse zahlt keine Dividende, Ride zahlt keine Dividende. Das kommt vielleicht irgendwann mal, aber da ist halt viel, viel Wachstum möglich. Aber auf der anderen Seite ist ja, habe ich eingangs gesagt, mein Ziel war es immer, von den Erträgen meiner Investments zu leben und deswegen Dividendenzahler. Nächster Dividendenzahler, Waste Management. Waste Management, jeder, der schon mal in Amerika war und dort unterwegs war, kennt das, steht auf jedem Mistkübel auf der Straße. WM, Waste Management. Ja, also diese großen Sammelstellen für den Müll, das ist Waste Management. Das ist der größte Müllverarbeiter in Amerika. Wahrscheinlich das langweiligste Unternehmen überhaupt in meinem Portfolio, weil da tut sich nichts. Die steigen nicht im Kurs, die gehen nicht drauf, die gehen nicht runter, die sind eigentlich flat. Aber die zahlen halt echt eine wunderbare Dividende jedes Jahr. Die werden auch nicht großartig wachsen, weil, mein Gott, wie sollen die wachsen? Ja, die werden jetzt nicht, ja, natürlich können sie mehr Container aufstellen, aber deswegen werden sie nicht mehr Umsatz machen. Ja. Deswegen sehr langweiliges Unternehmen. Dann haben wir an Oldie auch schon mittlerweile. Den würde ich heute gar nicht mehr zu den Technologieunternehmen zählen, weil es so langweilig ist. Microsoft. Microsoft habe ich deswegen, weil Microsoft einfach überall ist. Ja? Also ich glaube, jeder von uns, auch wenn du Mac-User bist, hast du vielleicht das eine oder andere Microsoft-Produkt. Microsoft ist vor allem sehr, sehr stark in Unternehmen, ja, eingebunden. Also jeder in jedem Büro wirst du irgendwo Microsoft Word und Microsoft Outlook und so weiter finden. Aber Microsoft hat auch für mich in der Cloud mit Azure ein ganz cooles Produkt, wo sie wirklich ein guter Konkurrent meiner Meinung nach von Amazon sind. Amazon Cloud ist natürlich, also mit AWS ist natürlich eine Riesengeschichte, aber für mich wäre jetzt eigentlich Azure interessanter, weil halt, ja, wie soll ich sagen, Amazon ist ein Werbeunternehmen, das heißt, die verwenden vielleicht Daten hier, keine Ahnung, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es könnte sein. Und bei Microsoft ist das halt eher nicht so. Deswegen bin ich da eher ein größerer Fan. Was haben wir noch? Wartebatterien. Wartebatterien habe ich deswegen bei mir im Portfolio, weil Wartebatterien zum Beispiel für die Apple AirPods die Batterien macht. Und für so ziemlich alle kabellosen Kopfhörer. Die sind da Weltmarktführer. Die haben sich extrem entwickelt. Die waren, vor ein paar Jahren waren die kurz vor der Pleite. Dann sind sie von Michael Theuner übernommen worden, österreichischer Venture Capitalist. Und der hat die wirklich sehr gut nach oben geführt. Und deswegen bin ich da vor längerem schon eingestiegen. Warta finde ich eigentlich eine der wirklich innovativsten Unternehmen. Auch jetzt nicht, weiß Gott, wie spannend, aber langfristig glaube ich einfach, dass, die, dass da viel Potenzial ist. Und dann noch eine Position. Und zwar ist das... Activision Blizzard. Activision Blizzard, unter anderem Owner von Candy Crush. Ja? Also die machen sehr, sehr viel im Gaming. Die haben im, im E-Sports-Bereich haben die einige der Riesen, der größten Teams gehören Activision Blizzard. Und deswegen habe ich die auch im, im Portfolio, weil ich finde die Industrie extrem spannend. Und ich glaube, dass da einfach in den nächsten Jahren noch extrem viel passieren wird. Ist ja unglaublich, wie viele Leute heute da live sich diese ganzen E-Sports-Geschichten und E-Gaming-Geschichten anschauen. Ich glaube, dass da extrem viel Potenzial ist. Und ich habe irgendwann einmal vor ein paar Monaten mich firmentechnisch mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann die Entscheidung getroffen, da eben bei Activision Blizzard einzusteigen. So schaut also mein Portfolio aus. Wie gesagt, ich bin extrem tech-lastig. Ich bin extrem kryptolastig. Ich würde das eigentlich nochmal, ich würde das niemandem empfehlen. Ich mache es. Warum mache ich es? Weil es für mich funktioniert. Aber nochmal, ich würde es niemandem empfehlen. Aber trotzdem finde ich es cool, dass euch das interessiert hat.